es geht in eine neue Folge von Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole. Ja, es geht um eine Fortsetzung von unserer letzten Folge zum Thema Apportieren und allem, was so dazugehört und wohin es führen kann. Genau, und da das Thema wesentlich komplexer ist, als, glaube ich, sich viele Menschen da draußen vorstellen können, haben wir uns zum Ziel gesetzt, das wirklich auch dezidiert aufzunehmen, also wohin es führen kann, aber was vor allen Dingen wichtig ist in den Einzelschritten. Und wir hatten ja sozusagen eine Begleitung von, wie fange ich Apportieren im Kleinen an, der Hund bringt schon freiwillig Sachen, man freut sich da ein Stück drüber, macht kleine Tauschgeschäfte, kriegt es vom Hund auch kurz ausgehändigt, lässt ihn aber im Grunde damit ein Stück gewähren. Gleichzeitig baut man durchaus ein Klickertraining auf, also dass man auch Handlungsketten nachher auch verstärken kann und ein Stück verlängern kann, so dass der Hund auch ein Apportel plötzlich länger im Mund hat und wir das Ganze erstmal ein Stück statischer beginnen, dann schon auf dem Placeboard sind. Du korrigierst mich, wenn ich in der Zusammenfassung nicht ganz richtig
super.
Bin. Aber wenn wir auf dem Placeboard sind, dass der Hund das Apportel dann im Mund hat dann oder in den Mund vorgehalten bekommt und im besten Fall greift er dann selbstständig auch hinzu, hält es ruhig und knatscht nicht. Es gibt aber auch Hunde, die erstmal keine Idee haben, wenn man es vorhält. Dann würde man schon den kleinsten Moment anfangen zu klickern.
Ja.
Dann gehst du sozusagen nochmal raus aus dem eigentlichen Apport, lässt den Hund aus 3-4 Metern zu dir laufen, sodass er sich vor dir hinsetzt. Er muss nicht vor dir sitzen, sonst würde er auch in eine seitliche Position. Du präferierst aber die frontale Position, so wie sie auch im jagdlichen Bereich ja auch gewünscht ist. Und dann lässt du ihn erstmal sitzen. Dann erarbeitest du sozusagen das Voranschicken. Bin ich noch richtig?
Mhm. Ja.
Dass es dann ins Voranschicken geht. Das beginnt natürlich auch erstmal auf einer kurzen Distanz. Mit einer Futterschüssel arbeitest du da, sodass du ihm am Ende auch auf 150 Metern einweisen könntest. Da hinten die Korkeiche, da liegt das Dummy oder das Tier, was abgeschossen wurde, in Anführungszeichen. Es wird ja mit Dummies gearbeitet im Retriever-Bereich und nicht mit echtem Wild an der Stelle für die Konzerte, wollte ich gerade schon sagen, für die Turniere. Und dann wird sozusagen das Futter voran, wird dann ausgetauscht gegen Dummy. Und dann geht es um den Weg zurück mit dem Apportel. Und ich glaube, an der Stelle sind wir in der letzten Folge geendet.
Und, ja, da fehlt noch was. Da fehlt noch was, wie der Hund läuft und läuft und läuft und läuft. Und ich kann ihm ja nicht sagen an der Eiche, da liegt es.
Genau. Also das heißt, du gibst ein Kommando. Das war ja, da habe ich ja beim letzten Mal schon so, schickt man den direkt dahin oder passiert dazwischen was?
Also der Idealfall ist, er läuft erstmal eine gerade Linie, auf den Rest kommen wir später noch, und ist in dem Bereich, wo er suchen soll, und dann bekommt er einen Pfiff mit der Pfeife, einen ganz speziellen Pfiff, und auch den konditioniere ich relativ früh. Auch da, sobald der Hund gelernt hat, sitzen zu bleiben, lege ich in ein etwas höheres, obwohl am Anfang noch nicht, in flaches Gras, ganz am Anfang, Leckerlis oder Futterbrocken. Und lass ihn dann suchen. Und während er da sucht, konditioniere ich den Pfiff. Bei mir ist das so ein Tütü, Tütü, Tütü. Also es soll so such, 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 such. Das ist also das, was ich dann ihm beibringe. Das haben die relativ schnell raus, tatsächlich. Ich kann es dann überprüfen, indem ich den Hund hinsetze. Ich lege Leckerlibrocken hin und mache nur den Pfiff. Und so, wenn er dann die Nase runternimmt und sucht, dann weiß ich, er hat verstanden, er soll die Nase runternehmen und suchen. Das ist das Ziel.
Okay, also das heißt, das wieder ein kleines Element, was man sozusagen noch nebenher erarbeitet, so dass er am Ende so eine Strecke, also A, finde ich das schon eine wahnsinnige Herausforderung, dass der Hund wirklich auf dem schnellsten Weg dorthin läuft. Das ist ja auch für einige Hundetypen, also wer da verzweifelt, den kann ich verstehen. Es gibt ein paar Hundetypen, die tun sich unglaublich schwer, von Menschen wegzuarbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn der Mensch es wünscht. Ja. Also von sich aus haben die kein Problem, explorativ zu sein. Aber wenn der Mensch dann zu dem Hund sagt, so, jetzt geh mal von mir weg, also weg von mir zu etwas hin, tun sich durchaus einige Hunde schwer. Und mit der Futterschüssel kennt man das auch in verschiedenen anderen Bereichen. Also auch wenn man einen Hund zum Ziehen am Geschirr bringen will, dann kann man auch wunderbar mit der Futterschüssel arbeiten, die man dann immer Stück für Stück weiter weglegt, macht dem Hund sozusagen hinten erstmal ein kleineres Gewicht, dann den großes große Gewicht, nämlich den Menschen selber. Aber da arbeitet man mit ähnlichen Ideen. Also da gibt es eigentlich in allen Bereichen immer Überschneidungen. Aber da sind wir erstmal in einem coolen Bereich. Also das heißt, wir haben jetzt den Hund, der im Idealfall, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit vom Idealfall, alles relativ schnell annimmt, ausführt, durchhält. Wir gehen jetzt noch nicht alle Abwege, wo jemand dann doch den Schlenker läuft, doch nochmal pinkeln geht und so weiter.
Ja, da müssen wir eine extra Folge drüber machen.
Ja, wahrscheinlich. Also meine Kinder hätten ja Spaß satt dran an Pleiten, Pech und Pannen. Also so, weil es halt so witzige Sachen gibt, die Hunde sich ja auf einer Strecke auch einfallen lassen. Und trotzdem aber eine Bringtreue haben, am Ende bringen sie es einem. Das ist schon.
Ja, da machen wir so eine Pleiten, Pech und Pannen Folge draus.
Ja, kann ich auch ganz viele benennen noch, also in anderen Bereichen. Cool. Okay, also das heißt, wir haben aber jetzt den Hund, der schon vorlaufen kann, der die Suche dann auf den Tütü-Tütü-Tütü-Pfiff auch ausführt, dann auch, dass er Portal findet, es zu dir zurückbringt. Dann sind wir ja schon ziemlich weit.
Da sind wir schon weit.
Im Trainingsstadium.
Genau. Und während ich das alles mache, fange ich dann tatsächlich auch an, mal was zu werfen. Weil das war deine Eingangsfrage ja in der letzten Folge.
Ja, ja.
Wie sind wir denn jetzt endlich dabei, dass wir mal was werfen?
Darf ich jetzt endlich?
Auch das muss der Hund lernen, dass da ein Helfer steht, etwas wirft. Er dann erstmal aushalten muss, so lange neben mir sitzen zu bleiben, bis er das Freigabekommando bekommt. Das ist eine meiner Herausforderungen mit Jackson. Und dass er dann auch sich dahin oder an diese Stelle läuft, wo dieses Dummy hingefallen ist. Man nennt das Markierung. Man nennt es Markierung, weil Hundeführer und Hund es beide gesehen haben. Und der Hund soll im Laufe seines Lebens, seiner Dummy-Karriere, selbstständig einschätzen, wo ist dieses Dummy hingeflogen.
Und die Helfer werfen aber aus dem Arm raus oder haben die irgendwelche Vorrichtungen schleudern, dass sie ziemlich genau werfen können?
Nee, also man fängt an, erstmal aus dem Arm heraus zu werfen. Man kann da zum Beispiel auch weiße Dummies nehmen, damit der Hund es besser sehen kann.
Es kursiert ja gerade, muss ich gerade mal reingehen, dass Hunde besonders gut blaue Dummies sehen würden. Habe ich jetzt letztlich irgendwie aufgeschnappt, dass das Blau sich besonders gut gerade im Gras abheben würde und Grün durchaus dem einen oder anderen Schwierigkeiten. Was ja immer dafür spricht, dass sie doch viel mit den Augen machen und nicht zwingend über die Nase gehen.
Ja, da glaube ich, es gibt ja Unterschiede. Mhm. Also es gibt Nasenhunde und es gibt Augenhunde.
Ja. Ja, darauf wollte ich auch hinaus.
Ja, ach so.
Darauf wollte ich hinaus. Also da wirklich gut zu differenzieren, hat der einen ganz guten, also hat der viel im Blick oder macht der wirklich eine saubere Suche? Und
genau, und das mit Jackson habe ich das Thema nämlich auch, der macht viel mit den Augen. Und da habe ich jetzt angefangen, kleiner Spoiler, Tennisbälle zu nehmen. Und den Tennisball umklebe ich mit selbstklebendem Pfotenverband in Tarnfarbe. Gibt ja diese Pfotenverbände, die selber kleben. Und die gibt es in Tarnfarbe. Und das klebe ich um den Tennisball und verstecke den Tennisball und lasse Jackson den Tennisball suchen. Den sieht er nicht. Das Gelb leuchtet viel zu stark und muss dadurch damit trainiere ich das dann. Aber da muss man gucken, es gibt auch total viele Hunde, die gar nicht mit dir, also Sherlock zum Beispiel guckt gar nicht, der arbeitet fast nur über die Nase. Ja, muss man gucken, was der Hund so bietet und dann dagegen antrainieren.
Okay, aber das heißt, ab dem Moment läuft man ja durchaus Gefahr, dass der Hund schon, wenn es so die Möglichkeit gibt, dass was fliegen könnte, in einen erhöhten Erregungszustand gerät.
Ja.
Ja. Also ja. Das ist
und das muss man wirklich dosiert, also je nach Hundetyp, ne? Es gibt Hundetypen, die sind da total cool, sitzen am Bein, warten ab, bis es gefallen ist, laufen hin, bringen das ganz zuverlässig. Und es gibt die Hundetypen, die dann anfangen, nervös zu werden, am Bein vielleicht auch so ein bisschen trippeln, anfangen zu hecheln, Töne geben.
Das wäre nachher in der Prüfung wäre das ja problematisch, ne? Also da dürfen sie glaube ich, kein Geräusch machen, weder beim Warten. Dürfen die denn, wenn die im Lauf sind, schreien?
Nein. Nein. Gut. Nein, nein. Also in der Prüfungsordnung heißt es störendes Laut geben.
Mhm.
Aber
das ist schon eine Herausforderung, ne? Also wenn ich mir so einen Deutsch-Drahthaar oder auch andere Hundetypen anschaue, die ja durchaus jagdliches Jaulen schon mal raushauen, hochjatzend. Okay, also das
ja, für die wird es schwierig, aber da will man das ja auch. Also man braucht ja in der Jagd auch sichtlaute Hunde oder ja, spurlaute Hunde. Ne?
Mhm. Ja, spurlaut, genau. Der Ausdruck ist mir gerade nicht eingefallen.
Ja, ja, aber die Retriever sollen das ja nicht machen.
Okay.
Die sollen still
möglichst
abwarten.
Still sein.
Mhm. Genau.
Also das heißt, unter Umständen muss man an der Stelle dann da auch durchaus Zeit investieren, dass der die Steadiness behält, dass er die Ruhe bewahrt, um es deutsch zu formulieren, bis er sozusagen erst freigegeben ist. Also der soll vorher mit beobachten, der soll die Welt wahrnehmen, was da passiert, aber der soll die Ruhe bewahren und erst dann, wenn der oder die Führerin ihn freigibt, soll er es eigentlich erst losgehen.
Richtig.
So verstehe ich das.
Mhm. Ja.
Ja.
Genau.
Scheitern da die meisten dran? An dieser Herausforderung?
Okay. Weiß ich nicht. Nee, habe ich jetzt, kann ich keine Studie für belegen. Dass das
hätte
so
ja
ist.
Sein können, dass
es
so ein Erfahrungswert.
Nee, also in der Prüfung nachher gibt es ganz viele Ausschlussgründe. Da kommen wir nochmal irgendwann dazu. Aber ja, Einspringen ist sicherlich ein Thema. Mhm. Aber wenn ich mir die Anfängerprüfungen angucke, sind die Menschen schon gut vorbereitet und haben das gut trainiert.
Mhm. Ja, okay. Das also spricht ja, dass da das Fleißkärtchen hilft.
Da, ganz definitiv, das hilft. Also trotzdem kannst du nie die Hand dafür ins Feuer legen, dass der Hund dann doch die Nerven verliert und sagt, ich gehe schon mal, das passiert. Aber meistens trainiert man das. Man muss das aber dosiert trainieren. Also wenn ich einen Hund habe, der nervös wird am Bein, muss ich mir überlegen, wie gut oder wie viel mache ich das, wie intensiv mache ich das. Aber ich finde schon, dass die Hunde dann anfangen können, dieses Markieren zu lernen. Das macht man dann auch erst auf kurze Distanz. Und dann vergrößert man die Distanz, sodass der Hund irgendwann die Flugbahn einschätzen kann.
Mhm. Mhm. Ja, auch da wahrscheinlich talentiertere und weniger talentierte.
Ja, total. Also Carlo ist nicht so ein guter Markierer. Sherlock ist ein super guter Markierer. Also da habe ich in den Prüfungen die wenigsten Sorgen, wenn der irgendwo auf eine Markierung gehen soll, dann macht er das zu 90% alleine, ohne meine Hilfe.
Mhm. Mhm.
Und das finde ich sehr faszinierend, dass die Entfernungen zwischen, ich sag mal, 30 und 100, 120 Meter oder noch weiter so gut einschätzen können. Wobei ich dann bei Sherlock auch manchmal das Gefühl habe, er orientiert sich am Helfer. Es steht ja dann auch immer irgendwo ein Helfer im Gelände. Mhm.
Ja.
Also, dass der schon verknüpft hat. Wir sind ja ganz viel gestartet letztes Jahr. Da, wo ein Helfer ist, der kann so und so viel Meter werfen und da irgendwo muss es sein.
Mhm. Okay. Ich habe so eine Erfahrung gemacht mit meinem alten Briar. Mit dem habe ich auch natürlich nicht so dezidiert und nicht so sauber aufgebaut, aber mit dem habe ich durchaus Apportgeschichten gemacht.
Ja.
Das, was er konnte, tatsächlich auch halten. Ich konnte den auch mittendrin wenn der schon voran war, konnte ich ihm Platz geben. Dann hat er sich wieder hingelegt, auch umgedreht,
cool,
nachgefragt und dann konnte ich den weiterschicken. Und der hatte auch eine wahnsinnige Genauigkeit, was die Flugbahn anging. Natürlich habe ich den selber geworfen, da gab es keinen Helfer, der den geworfen hat, sondern ich habe ihn geworfen. Aber das fand ich früher auch sehr faszinierend, wie genau ich würde jetzt mal sagen, bis auf 5 Meter genau hat der den Landepunkt gehabt. Mhm. Also das, und dann auch, obwohl das Ding dann gelegen hat, auch im hohen Gras. Also
ja,
deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ich habe es nicht so didaktisch aufgebaut. Ich habe mir eher einen Junkie mit Belohnungsaufschub geschaffen, als
ja, okay. Weißt du jetzt?
Das weiß ich jetzt. Das weiß ich jetzt. Aber der war trotzdem sehr, sehr genau. Also es war, erinnere ich mich noch dran. Also dieses, der hatte den Blick dafür und das habe ich bei anderen Hunden nicht so zwingend erlebt. Also er hatte auch die Schnelligkeit dazu. Wenn ich den vorher freigegeben habe, hat er sich den auch noch aus der Luft geholt. Also,
ach, krass.
Und ich kann relativ weit werfen. Also das war schon eine Distanz, die dann können. Okay, plötzlich.
Dann wärst du okay, als Helfer aber, auf den Prüfungen gerne gesehen.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Also vielleicht braucht man dafür auch eine Qualifikation, sonst komme ich als Helfer mal zu einer Prüfung.
Ich sag dir Bescheid, wenn mal was bei euch in der Nähe ist.
Ja, das finde ich cool. Ja, wahrscheinlich kenne ich inzwischen auch schon einige, die da starten, bestimmt, weil ja immer wieder Retriever-Menschen ja auch zu den Workshops kommen, weil es ja, wie du gerade ja auch schon wieder beschreibst, ganz viel auch um Grundlagenthemen geht. Ja. Also ne, Raumzuweisung halten können, nicht sofort rausgehen, aber in dem Moment verlässlich zu sein bei dem, was in Anführungszeichen auch der Auftrag ist. Das heißt, wir haben jetzt schon die Momente, wo was fliegt. Mhm. Wie weit ist es jetzt noch bis zur Prüfung?
Also, wir haben die frei verloren Suche.
Ja,
das haben wir beim letzten Mal beschrieben. Mhm. Wir haben jetzt die Markierung. Also Schuss, es fällt etwas und der Hund soll es holen. Das gleiche haben wir auch am Wasser. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal beschrieben. Es steht ein Schütze am Wasser, der schießt, es fliegt ein Dummy ins Wasser. Der Hund soll neben mir sitzen, aushalten, bis die Freigabe kommt. Sofort das Wasser annehmen, das Dummy bringen, also das Dummy picken, zurückkommen und sich dann nicht schütteln.
Und das wäre sozusagen die dritte Prüfung von vieren, die du beschrieben hast.
Genau.
Und muss ich ja nochmal nachfragen, wie gut schwimmt denn Jackson inzwischen?
Super.
Ja, okay.
Ja,
okay.
Also unser Schwimmtraining.
Konzept ist aufgegangen, ein bisschen unterstützt. Jetzt setzt er die hinteren Beine mit ein. Also der geht nicht mehr unter, also liegt nicht wie eine Boje irgendwie im Wasser, sondern eher wie ein Boot. Okay.
Genau,
also das super. Also das heißt, ist das denn so eine Prüfung, wo auch Hunde wirklich regelmäßig durchfallen oder ist es so, ach, Wasser ist eigentlich easy für die?
Das größte Problem ist, dass die Hunde sich nicht schütteln und das Dummy nicht ausspucken.
Mhm. Also kurz zur Seite legen, um sich dann zu schütteln. Okay. Ja, aber... Das heißt, was macht man in dem Moment? Ist man dann schnell am Wasser und unterbricht einmal das Schütteln oder auch mehrfach?
Oh, auch da wieder. Viele Wege führen nach Rom. Mhm. Ich mache das tatsächlich so, dass ich mir möglichst eine Wasserstelle suche. Und das ist echt die größte Herausforderung, bei der ich den Hund durch das Wasser abrufen kann. Auch wieder losgelöst vom Dummy.
Also wo der wieder laufen kann im Wasser dann, oder was meinst du?
Nee, also eher stell dir so einen Wald vor. Und in dem Wald gibt es ja manchmal so kleine Teiche, wäre jetzt übertrieben, Tümpel. Also so Tümpel. Ja. Mhm. Das heißt, ich selber als Mensch kann da rumgehen, der ist nicht so groß. Mhm. Und der hat vielleicht eine Breite von 5-6 Metern. Und ich kann den Hund auf der einen Seite absetzen, ich gehe rum. Und ruf ihn aber durch das Wasser ab. Mhm. Okay. Sodass der schon auch komplett nass ist.
Ja.
Aber es hat gar nichts mit Dummy zu tun. Mhm. Ich rufe ihn ran und dann kriegt er von mir eine Belohnung. In welcher Form auch immer. Mhm. Bei mir ist es der Ball. Ich belohne das mit Ball, sodass ich ihm den Ball schon zeige und er gar nicht auf die Idee kommt, sich zu schütteln, sondern so fixiert auf den Ball ist, wenn er aus dem Wasser kommt, dass er den Ball hinterher... Ja, ich weiß.
da muss ich an der Stelle sagen, es ist nicht einmal alles für den Alltag so tauglich.
Nein.
Aber für den Bereich, wo du es machst und auch ritualisierst, ist es auch deinen Hunden sehr klar. Wir sind in dem Bereich und in dem Bereich nutzen wir das. Und es ist auch dafür nur, also tatsächlich auch nur genutzt und nicht in anderen Kontexten.
Ja, genau.
Sehr wichtig.
Man kann aber auch zum Beispiel den Hund aus dem Wasser rufen, direkt an die Wasserkante gehen und ihm einen Sitz geben. Wenn der ein gutes Sitz kann, dann ist das auch eine Möglichkeit. Dann schüttelt er sich auch nicht.
So wäre ich jetzt rangegangen. Ich hätte die Distanz so verringert, dass er aus dem Wasser kommen, sofort in eine stabile Position. Entweder man legt dann kurz die Hand mal kurz auf den Rücken, dass es nicht ins erste Schütteln geht, sondern dass er diesen Impuls ein Stück länger halten kann. Und auch da gibt es ja unterschiedliche Typen. Je nachdem, wie durchnässt sie sind, schütteln sie sich oder weniger durchnässt. Aber dass sie es erstmal im Moment innehalten können, nicht sofort dem ersten Impuls nachgehen müssen.
Genau. Und da ist ja auch immer die Frage, warum muss der Hund das? Man kann ja jetzt auch ganz kritisch hinterfragen und einfach sagen, naja, lass den Hund das Dummy ablegen. Das Schütteln ist eine normale Reaktion. Wenn ich aber jetzt wieder in die Jagd gehe, dann
Da, wo es herkommt,
dann ist es vielleicht eine geflügelte Ente. Das heißt, die lebt im Zweifel noch. Und wenn der Hund diese Ente ablegt, kann es sein, dass sie danach erstmal wieder weg ist.
Ja, oder er fügt ihr halt schlimmere Verletzungen zu.
Oder
also
das.
er hält die Ente und dann fängt er an zu schütteln.
Genau.
Also es hat durchaus auch einen
tierschutzrelevanten Aspekt.
Charakter. Ne? Mhm.
Genau. Gut. Ja, und das ist also dann die Wassermarkierung,
okay,
die wir auch
und
noch können müssen.
Haben wir die vierte Prüfung?
Und dann die vierte Prüfung hat etwas mit Fußarbeit zu tun.
Mhm.
Die Hunde sollen ja ruhig am Fuß sitzen, aber auch ruhig am Bein gehen.
Mhm.
Und das ist, man nennt diese Aufgabe Appell. Man geht also los bei Fuß, eine gewisse Strecke. Dann fällt ein Schuss und eine Markierung.
Mhm.
Das wartet man ab. Dann geht man eine weitere Strecke bei Fuß, verändert ein bisschen die Position. Dann fällt noch ein Schuss und dann bekommt man die Freigabe vom Richter, das Dummy zu holen.
Mhm.
Man will damit sehen, dass der Hund gut Fuß gehen kann, also gut am Bein bleiben kann und so ein bisschen die Position verändert und trotzdem noch auf dem Schirm hat, wo das Dummy liegt.
Mhm. Mhm. Ja, also das Arbeiten dann im Grunde ja mit dem Belohnungsausschub.
Ja, genau. Ja.
Das ist ja das, was man im Zweifel auch in kleinen Episoden ja am Futternapf üben kann.
Ja.
Also. War ja auch nochmal so ein Querverweis, wenn ich merke, dass er sich damit schwer tut, na, dann lässt man den Fuß laufen, hat das Futter schon hingestellt, geht mit dem Hund vom Futter weg. Er kann in der Konzentration bleiben und dann am Ende gibt man ihn zum Futter erstmal frei.
Ja, und Fußarbeit ist Fleißarbeit.
Ja, ja.
Das
ja.
ist so. Also vielleicht nochmal da auch erklärt, Fußarbeit bedeutet, dass der Hund mit seiner Schulter auf meiner Kniehöhe ist.
Mhm. Oder mit seiner auch Schulter. Angelehnt ist, ne? Also er soll im körperlichen Kontakt sein.
Ja, da gibt es solche und solche Hunde. Also Sherlock habe ich das nie beibringen können, dass der den Kontakt wirklich an meinem Bein hat.
Ist auch nicht notwendig. Ich habe so verstanden, dass man das gerne sieht, wenn der Hund es tut.
Kommt immer ein bisschen drauf an, da gibt es auch Richter, die das nicht so mögen, weil du ja mit deinem Bein den Hund auch beeinflussen kannst und du darfst deinen Hund eben nicht durch Körperkontakt, also nicht durch Anfassen, nicht durch Berührung und so weiter beeinflussen in der Prüfung. Und wenn der Hund, man sieht das aber, ne, wenn ich dann ständig mit meinem Bein den Hund korrigiere, weil er sich zu dicht an mich lehnt, dann ist das auch nicht mehr schön. Also
okay.
Also ich persönlich mag das gerne, wenn ich den Hund irgendwie spüre, weil ich nachher im Idealfall wieder in den fortgeschrittenen Prüfungen mich ja selber auch auf die Umwelt konzentrieren möchte. Ich will ja nicht die ganze Zeit den Fokus auf meinen Hund lassen. Und das wäre mal eine Frage an dich, was ich ganz spannend finde, wenn man dem Hund die Fußarbeit beibringt, guckt man ja immer auf den Hund.
Warum
oder viel.
Eigentlich? Warum
weiß
eigentlich?
Ich nicht. Um ihn zu kontrollieren.
Ja, das ist ja so diese Denke, dass wir Menschen es kontrollieren müssen. Das sage ich ja zum Thema Leinenführigkeit immer, dass es ganz viel darum geht, dass der Hund sich doch uns anpassen soll. Also ich stelle mir das immer so als Bild vor, du buchst eine Wanderung mit einem Wanderführer oder mit einer Wanderführerin. Und an der ersten Gabelung ist mir mal persönlich passiert, an der ersten Gabelung packt da jemand so einen Feigplan aus und dreht den dann noch ein paar Mal. Also in dem Moment fühle ich mich nicht gut geführt.
Ja,
so. Jetzt stell dir das auf den Hund bezogen vor. Also wir sagen, wir wissen, wie es geht. Also sprechen den Hund an und sagen, geben ein Fußkommando und gucken aber die ganze Zeit auf den Hund und fragen den, ob er weiß, wo es hingeht.
Mhm.
Und die Reaktionen bei Hunden sehen wir häufig, dass sie anfangen zu schnuppern, dass sie sich ein Stück nach hinten fallen lassen oder, ich bezeichne das immer als der clevere Hund, der geht nach vorne raus, dann kriegt er nur noch den Druck auf die Schulter. Also wir machen eigentlich keine Vorgabe, wie wir miteinander gehen wollen, sondern wir versuchen, denjenigen abzufangen, falls er sich nicht mehr dran hält. Und deswegen finde ich, in der Fußarbeit kann man durchaus sich körpersprachlich ein wenig mehr schulen aus Dingen, die wir hier auch schon angeleitet haben, über Kleinigkeiten zu gehen. Ne? Kann der Hund überhaupt gut den Kopf heben? Kann er mit mir im Kontakt sein? Nimmt er mich wahr von oben nach unten? Das ist ja das, was ich erreichen will. Darf aber trotzdem noch einen Teil seiner Umwelt wahrnehmen. Also ich glaube, und das deswegen sage ich, ich kenne viele inzwischen aus der Retriever-Szene, die auch da sagen, naja, so mit der Fußarbeit, wie sie mir dort vermittelt wird, komme ich mit dem Hund nicht zwingend weiter.
Mhm.
Dann stellen sie plötzlich im Körper nochmal ein bisschen was um, also bei den Menschen zunächst und dann öffnet sich der Hund. Also die Möglichkeiten sind da, auch Verbindungen herzuleiten. es ist nicht immer so einfach, in festgefahrene Muster, auch Denkmuster und Arbeitsmuster hineinzukommen. Also, weil natürlich viele über viele, viele Jahre in dem Bereich eine extrem gute, hohe Expertise haben. Und das sind natürlich auch die Vermittelnden. Und manchmal muss man auch über den Tellerrand hinausschauen, um zu gucken, okay, was hat sich vielleicht noch Neues oder Weiteres ergeben in der Hundeszene? Und wie kann ich das für meine Arbeit nutzen? Und da erlebe ich gerade aus der Retriever-Szene sehr, sehr viel Offenheit. Also gerade die auch zur Prüfung gehen, sich nochmal einen Blick zu verschaffen. Da geht es auch um den Blick, wie kann ich jemanden zielgenau auf einen Punkt schicken? Wie funktioniert denn Schicken tatsächlich im Aufbau, was die Schultern angeht? Und welche Schulter ist wann im Einsatz? Und wo muss ich nachher reduzieren? Weil zu viel Führungshilfe darf ich nicht geben. Also ich darf zwar mit einweisen, aber da kann man Hund sehr viele Dinge mitgeben. Aber lass uns nochmal gerade bei dem spannenden Ding sein. Das heißt, ich habe die 4 Prüfungsteile, die habe ich bestanden. Bin ich sozusagen registriert. Mein Hund und ich dürfen zukünftig dann auch endlich auf so einen Working-Test. Dürfen wir dann?
Ja, dann dürfen
okay.
wir.
Okay, also wenn ich die 4 Prüfungen habe.
Ja, es ist eine Prüfung. Es sind 4 Fächer in einer Prüfung.
Okay, und das läuft alles an einem Tag dann ab?
Ja.
Okay, und dann gibt es auch einen theoretischen Teil noch zu?
Nein.
Okay, also ich habe die Praxis bestanden.
Genau.
Wenn ich aber nur einen Teil nicht bestehen sollte, kann ich den irgendwie nachholen?
Dann kannst du die Prüfung nochmal machen.
Aber gesamt die Prüfung oder nur den einen Teil?
Nein, du musst dann alle Teile nochmal machen.
Okay, ich frage das nur für einen Freund, falls der mal durchfällt oder so. Und aber es gibt kein Höchstalter für meinen Retriever, wenn ich daran teilnehme?
Nee.
Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Habe ich ja noch eine Chance.
Also du hast eine Chance.
Ich gucke gerade so ein bisschen zur Seite. Oder? Ja. Fred, wir könnten uns doch noch melden.
Ja. Wie alt ist Fred denn jetzt?
Der Fred ist jetzt 7. Und genau, das also würde noch gehen. Der ist noch fit, der hat noch Ideen.
Gut.
Okay, ich habe die 4 Prüfungen bestanden und jetzt möchte ich mich zu meinem ersten Working-Test anmelden.
Ja.
Und das war ja das, was du am Wochenende gemacht hast. Also du warst beim Working Test. Da hast du in der letzten Folge gesagt, da war die erste Prüfung ist ein Double Blind, wenn ich also praktisch zu der eigentlichen Prüfung erst.
Also das war ja, das ist ja die Dummy-Prüfung gewesen.
Okay.
Genau.
Okay.
Also wir haben jetzt quasi die Basisfächer bewiesen,
dass wir das können.
Genau. Ja. Und jetzt geht es in einen Working Test und da ist das Spannende, dass ich eben nicht diese Prüfungsfächer kenne. Also aus all den Bestandteilen, die wir gerade haben, bauen die Richter Aufgaben zusammen.
Mhm. Okay.
So, und dann ist das Gelände oft eine Herausforderung.
Weil du es noch nicht kennst, gibt es vorher eine Ortsbesichtigung? Oder?
Nee, also nicht für die Teilnehmer. Nee. Ja, für die Richter schon. Und die suchen sich dann verschiedene Stationen aus und bauen dann da ihre Aufgaben auf. Und du gehst dann quasi. Also sind wir schon so weit, dass wir da starten? Nee, wir müssen uns ja noch anmelden dazu, ne?
Ja, also davon gehe ich jetzt aus. Wir haben ein Anmeldeformular irgendwie erhalten oder wissen von irgendjemandem, wo es die Prüfungen gibt.
Auf der DRC-Webseite im Übrigen, dort kann man sich zu Working, da gibt es eine Veranstaltungsseite und da kann man sich zu Working-Tests anmelden. Wenn man keinen Rassehund hat, dann gibt es den BHV.
Mhm.
Dort gibt es auch Prüfungen für Hunde ohne Papiere.
Mhm. Okay.
Dummy-Prüfung. Da wird im Übrigen auch nicht geschossen. Also wenn man einen Hund hat, der Schüsse nicht gut verträgt, dann kann man auch da mal auf der Webseite gucken. Da gibt's
und
auch
die haben dann auch eigene Working-Tests oder dürfen
ja,
die
eigene
dann?
Eigenes Prüfungssystem.
Mhm. Mhm.
Genau, da muss man auch diese Dummy-Anfängerprüfung nicht für haben. Da kann man einfach so.
Okay, kann man einfach mal hinzukommen. Okay.
Genau.
Ja, also wir sind angemeldet, wir starten, das Gelände ist uns noch nicht bekannt. Wir werden in ein fremdes Gelände geschickt und kriegen dann aber eine Mitteilung, was jetzt gleich als Aufgabe ansteht oder kommt die aus dem Nichts heraus? Plötzlich schießt jemand.
Nein, also man hat dann, also sagen wir mal, wir haben 5 Aufgaben mit 5 Richtern und 40 Startern. Dann werden die 40 Starter in 5 Gruppen aufgeteilt.
Mhm.
Also man braucht eine Startnummer und dann wirst du in Gruppen aufgeteilt. Und dann wird gesagt, Gruppe 1 startet bei Aufgabe 1. Das ist die Startnummer 1 bis 8.
Mhm.
Sehen wir mal an, wir haben Startnummer 1 bis 8.
Mhm.
Laufen also in unsere Wartezone, da ist das dann ausgeschildert. Du sitzt dann in einer Wartezone und wartest, bis deine Startnummer dran ist.
Mhm.
So, und der erste Starter jeweils in der ersten Aufgabe hat es natürlich nicht ganz so leicht. weil er einfach der erste Starter ist. Sobald der erste Starter gestartet ist, kennt natürlich auch der Rest der Wartezone die Aufgabe. Wobei meine Erfahrung ist, höre nie auf das, was in der Wartezone geredet wird, weil es ist halt manchmal ein bisschen wie stille Post.
Okay. Ja.
Und vor allem wird dann auch oft beschrieben, ja, an der und der Stelle ist das Dummy und ist mir selber auch schon passiert. Ich bin in die Aufgabe gegangen und vorher wurde in der Wartezone genau beschrieben, wo ein Dummy liegt. Und die Richterin erklärt mir, wo dann dieses Dummy liegt und ich höre gar nicht mehr zu, weil ich wusste ja schon, wo es liegt. Und pfeift meinen Hund an der völlig falschen Stelle in den Suchenpfiff und die Richterin sagt, was machst du? Sowieso, da liegt an dem Baum. Nee, drei Bäume weiter, so ungefähr. Ne?
Habe ich dir also, doch gerade gesagt. Ja,
ja, genau.
Ja, cool.
Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Also genau, aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Start Nummer 1. Dann gehen wir also zu dem Richter und dann erklärt uns der Richter die Aufgabe. So. Und okay. Das kann eben zusammengesetzt sein aus all dem, was wir in unserer Dummy-Anfängerprüfung schon hatten oder irgendwas Neues, was wir vielleicht auch noch nicht in der Konstellation kennen. Nehmen wir mal die Anfängerklasse und wir stehen jetzt am Wasser. Also wir stehen an Land und da ist ein großer See. Und dann ist die erste Aufgabe, es fällt eine Markierung, also Schuss, und ein Dummy fliegt in das Gras vor das Wasser. Dann darf der Hund nach Freigabe darf er das Dummy holen. Wenn er das gemacht hat, dann kommt die zweite Aufgabe. Es fällt wieder ein Schuss, es fällt ein Dummy ins Wasser. Dann gehen wir 6 Meter bei Fuß. Da wird dann abgefragt, ob der Hund die Steadiness halten kann. Und nach Freigabe darf das Dummy aus dem Wasser dann holen.
Okay.
Das ist also etwas, auf das man sich so gezielt nicht vorbereiten kann.
Weil sie dann die Einzelelemente sozusagen ein bisschen zusammensetzen und Schweregrad verändern.
Genau, dadurch, ne? Und okay. Durch Gelände, also man, wenn ich jetzt nur auf der grünen Wiese auf dem Golfrasen trainieren würde, dann würde mein Hund halt kein Gebüsch kennen. Und das ist zum Beispiel bei jungen Hunden auch, Jackson, das trainiere ich jetzt gerade, dass ich von einem flachen Bewuchs in einen etwas höheren Bewuchs Dummies lege. So dass er lernt, auch wenn das für ihn wie eine Wand aussieht, man kann da trotzdem durchgehen und man kann da auch suchen. Das schafft man nur durch Training.
Ja, aber das schafft man ja auch nur, wenn man den Erfahrungswert hat, auch schon Working Tests gelaufen zu sein. Also glaube ich.
Ja.
Also, ne, das
oder
ist
gute
ja auch,
Trainer hat, die einem das dann vermitteln und sagen können.
Genau.
Also und sonst muss man die Erfahrungen selber sammeln. Und tatsächlich geht es mir auch, oder mit Sherlock habe ich ja angefangen, in diese Working Test-Szene überhaupt reinzukommen und Working Tests zu starten. Und ich bin wirklich ein Jahr lang von jedem Working Test mit einer anderen Baustelle nach Hause gefahren. Ja, weil es etwas war, was ich noch nie trainiert hatte.
Ja, wie in so vielen Sachen. Und dann muss man erstmal improvisieren und dann im Nachgang sagen, okay, wenn wir das beim nächsten Mal einfacher oder leichter haben wollen, weniger im Frust sein, dann nehme ich den Erfahrungswert mit. Ja,
genau.
Spannend. Also aber das ist ja schon ein langer Zeitraum, also wo man ja auch dranbleiben muss. Also alleine der Zeitraum, bis man prüfungsfähig ist, dann die Prüfung bestanden hat. Und dann auch zu solchen Working Tests, weil das nimmt ja dann auch Zeit in Anspruch, nochmal ergänzend dazu. Also man fährt dann auf ein Wochenende, muss man sich einquartieren, vorbereitend und packt die Sachen und fährt auf so einen Working Test. Spannend. Also sehr komplex.
Was eben super wichtig ist, finde ich, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, sind die Helfer. Also du bewirbst dich ja quasi auf den Startplatz, weil häufig gibt es mehr Teilnehmer oder mehr Menschen, die an der Prüfung teilnehmen wollen als Startplätze. Und wer einen Helfer stellt oder selber hilft in einer anderen Klasse, wird bevorzugt bei der Startplatzvergabe. Und mir ist das immer total wichtig, weil ich finde, man lernt so viel beim Helfen in jeder Klasse, ob es die Anfängerklasse ist, die Fortgeschrittene oder in der offenen Klasse. Ich sehe so viele Hunde, ich kann da so viel mitnehmen und manchmal gibt es so Working Tests, wo sich zu wenig Helfer bereitstellen und das finde ich sehr schade an dieser Stelle. Also Leute, wenn ihr auf Working-Tests gehen wollt, helft auch, weil es so wertvoll ist.
Ja, weil es ein Lernfeld ist. Boah, ja. Mega. Nicole, ich danke dir so sehr für den sehr, sehr ausführlichen Einblick und trotzdem haben wir wahrscheinlich an manchen Stellen noch weiter abbiegen können.
Das werden wir auch irgendwann noch tun. Also wir setzen das nochmal fort.
Wird sich ja ergeben, weil wir ja einen kleinen Kandidaten dabei begleiten ja auch, was alles so aus ihm wird.
Genau.
Und ich danke dir aber für den tiefen Einblick und ich habe gerade ganz viel Verständnis gesammelt für den didaktischen Aufbau und ich hoffe natürlich auch, dass unsere HörerInnen auch da selber ganz viel mitnehmen und wenn es nur kleine Teilelemente sind, dass es nicht darum geht, irgendwas wild durch die Gegend zu werfen, sondern sehr gezielt, kooperativ miteinander zu arbeiten und trotzdem den Hund in die Selbstständigkeit zu bringen, dass er nicht ständig nachfragt, wenn er mit uns in der Arbeit ist, sondern erstmal dann auch seine Arbeit vollbringen darf und kann. Mega cool. Also vielen, vielen Dank.
Sehr
ich hoffe,
gerne.
Es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Und,
das hoffe ich auch.
Ich freue mich auf ein Wiederhören, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.